und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht um das Thema Auslastung von Jagdhunden und jagdlich motivierten Hunden. Und du wirst hier in 30 Minuten alles um das Thema Auslastung erfahren. Was ist Auslastung? Wann ist ein Hund ausgelastet? Was gehört zur Auslastung überhaupt dazu? Auch das Zeitmanagement bei der Auslastung besprechen wir. Und wenn ich sage wir, heißt das, ich habe diese Podcast-Folge nicht alleine aufgenommen. Die Miriam und ich, wir haben uns zusammengesetzt. Miriam ist ein Teil unseres Hundeschulteams und wir haben über das Thema Auslastung gesprochen.
Ja, kurz zu Miriam. Sie begleitet mich jetzt schon seit über einem halben Jahr in der Hundeschule, macht eine Ausbildung zum Hundetrainer und ja, assistiert schon ganz fleißig bei uns im Training, hat selbst natürlich auch einen Jagdhund, und zwar einen Magyar Vischler und einen jagenden, nicht klassischen Jagdhund, den kleinen Matrix. Also sie steckt mitten in dem Thema Jagdhund und jagdlich motivierte Hunde und mit Sicherheit natürlich auch in dem Thema Auslastung. Und wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen und besprechen dieses Thema Auslastung. Was ist das? Was beinhaltet das? Und ja, freuen uns schon sehr auf ein sehr interessantes Gespräch. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit gebe ich das Wort direkt an dich, Miriam.
Ja, hallo Nadja. Schön, dass ich heute da sein darf. Wie von dir gerade erwähnt, wir haben unter anderem einen Vischlerrüden, den Merkur, der ist jetzt 3,5. Und vor der Anschaffung von ihm haben wir uns, glaube ich, wie viele Menschen einige Gedanken gemacht, was für ein Hund passt überhaupt zu uns und unserem Alltag. Und dann liest man sich so ein und beim Vischler findet man dann so ein paar Infos, er ist sensibel oder familienfreundlich, liest man überall, wasserscheu, wenn es dann um die Jagd geht. Aber bei einem Punkt, da sind sich einfach alle Literaturquellen sehr einig, dass der Vischler wirklich eine gute Auslastung braucht. Oder generell, wenn man sich mit den Jagdhunderassen auseinandersetzt, findet man immer wieder, der muss gut ausgelastet sein. Und wir haben dann natürlich auch so ein bisschen Programm gestartet, damals in so einer Standard-Hundeschule für Grundgehorsam. Aber ich bin relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ich irgendwie überfordert war und gar nicht wusste, wann ist er denn jetzt überhaupt ausgelastet oder was heißt denn eigentlich Auslastung? Vielleicht magst du mir da mal sagen, wie du das Ganze definierst und was hinter diesem Begriff Auslastung steckt, wenn du davon sprichst.
Also ich habe mich tatsächlich auch jetzt eingangs, weil ich ja wusste, wir treffen uns zu diesem Gespräch, mal gegoogelt und fand das auch ganz schwierig, da sowas wirklich wissenschaftlich Fundiertes rauszufinden. Bin aber dann doch auf etwas gestoßen, dachte mir genau, ja, so stelle ich mir das eben auch vor. Und zwar geht es ja darum, dass der Hund bei der Auslastung all seine Fähigkeiten, all sein erlerntes und auch angeborenes Verhalten ausleben kann. Also heißt, es ist eigentlich eine ganz, ganz große Kombination aus körperlicher wie geistiger Tätigkeit. Das heißt, der Hund soll sich durchaus körperlich aktiv zeigen, natürlich je nach Interesse, mehr oder weniger. Aber eben auch diese mentale Geschichte darf nicht zu kurz kommen. Also Denkaufgaben, wo der Hund wirklich Lösungen suchen und finden muss und wo er einfach auch besser wird. Und ich glaube auch fast dieses Besserwerden, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Auslastung. Es ist nicht auslastend, wenn ich dem Hund jeden Tag dieselbe Rechenaufgabe stelle und sage, was ist 1 + 1? Das ist für einen jungen Hund eine anspruchsvolle Aufgabe, aber mit zunehmendem Training ist das ja dann nicht wirklich mehr anspruchsvoll. Das heißt also, das Thema Anspruch gehört da auf jeden Fall mit rein und immer mehr verbessern, also immer mehr vorankommen zu wollen.
Okay, was heißt denn jetzt für dich, wenn du davon sprichst, der Hund muss körperlich ausgelastet werden und geistig anspruchsvolle Aufgaben bekommen? Wie unterscheide ich das oder was stelle ich mir genau darunter vor?
Zu dem Thema Auslastung würde ich das als Gesamtpaket von 4 Punkten sehen. Das erste ist die Erziehung, die fließt ja eigentlich immer ein. Also die kann ich ja gar nicht ausschließen.
Ja.
Das ist ein bisschen das Problem mit der Erziehung. Zur Erziehung gehört natürlich grundsätzlich Benimmregeln. Also wie soll sich der Hund jetzt benehmen mir gegenüber? Wie soll er sich der Umwelt gegenüber benehmen? Die fließt eben auch in die Auslastung mit ein. Das Thema Ruhe, sowieso beim Jagdhund natürlich das Thema überhaupt, gehört auf jeden Fall dazu. Also wir starten mit Ruhe und Zuhören eine Aufgabe, wir beenden sie auch mit Ruhe und Zuhören. Das Thema Steadiness oder manche kennen es auch unter Standruhe, das ist letztendlich ja nur der Moment, dass der Hund aufgeregt ist und trotzdem lernt, sich zu beherrschen. Also nicht gleich zu fiepsen, zu bellen, loszurennen. Das würde jetzt für mich auch zur Erziehung gehören und daran angeknüpft eben das Thema Impuls kommt. Also das wäre so das allererste Fach sozusagen oder die allererste Zutat zum Thema Auslastung, die Erziehung. Das zweite wäre Gehorsam. Also Sitz, Platz, bleiben, warten am Gegenstand, Stoppsignal, Rückrufsignal natürlich. Also das gehört eben auch mit dazu. Die dritte Zutat wäre Jagdsequenzen ausleben. Also beim Jagdhund sprechen wir natürlich schon von einer jagdnahen Auslastung im Bestfall. Das heißt, der Hund soll ja Teilsequenzen oder alle Sequenzen zeigen aus dem Jagdverhalten. Also das sind ja 7 Sequenzen. Vom Suchen bis zum Fressen kann ich mir was raussuchen. Und dann sind wir beim vierten noch bei dem Körperlichen. Also dass der Hund rennen kann, dass der hüpfen kann, dass er klettern kann. Wenn ich einen Hund habe, der sich gerne durch irgendwas durchquetscht, dann soll er sich auch mal durch irgendwas durchquetschen. Große Distanzen laufen bei dem langbeinigen Hund. Das wäre jetzt für mich unter körperliche, diesen körperliche Ertüchtigungsbereich. Also 4 Punkte: Erziehung, Gehorsam, Jagdsequenzen und körperliche Auslastung.
Okay, das finde ich super interessant, weil wir halt am Anfang natürlich sehr viel Zeit in das Training im Punkt Erziehung und Gehorsam investiert haben. Und genau da hatte ich zumindest am Anfang die Sorge, dass das jetzt überhaupt nicht auslastend wäre. Jetzt sagst du doch, das ist es natürlich auch, weil das den Hund auch körperlich und geistig fordert. Ab wann würdest du sagen, darf man denn dann so Themen wie jagdliche Auslastung, körperliche Auslastung mehr mit reinnehmen, wenn man jetzt von einem Welpen ausgeht?
Also ich kann ja von Anfang an sich alle 4 Punkte mit reinnehmen, natürlich angepasst an dem, was der Hund schon kann und wie alt der Hund ist. Aber es ist schon so, wie du ja auch gerade gesagt hast, am Anfang hast du ja das Thema Erziehung und Gehorsam. Ich habe einen jungen Hund, der weiß noch gar nicht, wie die Welt läuft. Dann ist das natürlich für einen Hund, der noch gar nicht dieses Grundgerüst an Erziehung hat, das Thema Erziehung und Gehorsam schon relativ auslastend. Also er muss ja dauernd drüber nachdenken, ne? Ihm Grenzen gezeigt und dann kriegt er erklärt, was richtig ist und was falsch ist und dass man keinen Jogger jagen darf und so. Und das ist ja super anstrengend. Also sich immer wieder auf neue Regeln oder auf, ja, auf die Regeln einzulassen, die auch wirklich zu akzeptieren und das alles zu lernen, das ist definitiv auslastend. Ich würde aber trotzdem bei einem jungen Hund von Anfang an schon die jagdliche Sache mit reinnehmen. Das hat aber mehr ein beziehungstechnischen Hintergrund. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und mit meinem jungen Hund rausgehe und ich dem dauernd sage, lass dies, lass das, nein, mach das, dann bin ich natürlich irgendwann nur noch der Buhmann, weil ich derjenige bin, der den ganzen Spaß verbietet und immer irgendwie andere Ideen hat. Und in der jagdlichen Auslastung habe ich eben die Möglichkeit, mich mit meinem Hund in einem Raum zu treffen, wo wir Partner sind, wo ich nicht der Erziehungsberechtigte bin, sondern wo wir beide auf einer Ebene uns treffen und wir gemeinsam in dieses Jagdliche gehen. Also ich gehe natürlich in das Bedürfnis rein, was der Hund grundsätzlich hat, auch in ein Interesse rein. Es ist ja für jede Partnerschaft gut zu sagen, okay, was sind eigentlich die Interessen meines Gegenüber? Und dann versuche ich mich eben damit auch irgendwie zu identifizieren. Also wenn ich natürlich kein Jäger bin, warum soll ich dann ein Jagdinteresse haben? Aber zu sagen, okay, mein Hund schnüffelt gerne, wie kann ich jetzt dieses Schnüffeln irgendwie für mich auch toll finden oder toll machen. Deswegen, also würde ich es schon von Anfang an reinnehmen, würde vielleicht aber auch eher einen drittwertigen Stellenwert erstmal einnehmen, weil ich natürlich das Thema Erziehung und Gehorsam natürlich im Bestfall ganz nach vorne stelle, weil das die Basis ist ja für alles.
Das heißt also 2 Punkte direkt. Wir haben relativ zügig damit angefangen, den Merkur Dinge apportieren zu lassen, weil er es auch von sich aus einfach schon angeboten hat. Da kam immer wieder Kritik, sage ich mal, von außen. Solange der noch Milchzähne hat, soll der nichts apportieren. Wie stehst du dazu? Und der zweite Punkt, so ein altbewährtes Thema Futtersuche. Ja oder nein? Also ich glaube, die Geister scheiden sich nirgendwo so stark wie beim Thema Futtersuche. Da gibt es die Trainer, die vehement sagen, auf gar keinen Fall, wenn dein Hund Futter sucht, dann machst du den nur wild darauf, draußen Sachen zu suchen und zu fressen und dann kriegt man eine Giftköderproblematik oder was auch immer, der wird noch schärfer auf wild. Und dann gibt es wiederum TrainerInnen, die sagen, doch, auf jeden Fall, der Hund muss suchen und er darf zum Erfolg kommen. Wie würdest du sagen, passt das zusammen und wo ordnest du dich da ein?
Ja, genau, das sind tatsächlich immer so ganz große Themen, wo da Trainer A sagt nein und Trainer B sagt ja und zwischendrin steht der Hundehalter und sagt, ja, was ist jetzt richtig? Also ich würde das Apportieren auch tatsächlich von Tag 1 fördern. Ich kann ja durchaus dem Hund entgegenkommen und kann ja zum Apportieren etwas Weiches zum Beispiel nehmen. Ich nehme super gerne am Anfang Kuscheltiere. Die sind schön weich und es geht ja am Anfang auch ums spielerische Apportieren und nicht ums Festhalten und so weiter. Und wenn der Hund das anbietet, würde ich es immer natürlich fördern. Und wenn ich aber auch dahin gehen möchte, dass der Hund irgendwann apportiert, würde ich es auf jeden Fall ab Tag 1 fördern, weil es immer ein bisschen schwierig ist, in der Pubertät damit anzufangen. Und ja, die Milchzähnchen, die wackeln irgendwann und das tut weh, wenn man etwas trägt, aber wenn es etwas Weiches ist, tut das natürlich nicht so weh, wie wenn ich ein klassisches Dummy trage. Und der Hund kann ja ein Stück weit das dann auch viel lockerer im Maul tragen. Also finde ich überhaupt kein Problem, mit Milchzähnchen dem Hund beizubringen, sein Spielzeug, sein Kuscheltier oder ein kleines Seil oder irgendwas mir zuzutragen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ein Bällchen. Also ich kann ja auch etwas nehmen, was er viel leichter im Maul tragen kann, was gar nicht so an die Zähne rankommt. Also das ist ein Irrglaube zu sagen, naja, solange der im Zahnwechsel ist, mache ich das nicht, weil Abschluss des Zahnwechsels heißt ja, dass der Hund in die Geschlechtsreife kommt. Und damit sind wir ja auch schon in der Vorpubertät. Und wenn ich dann so einen Rotzehund habe, der sagt, ja, rutsch mir den Buckel runter und ich komme jetzt mit, jetzt möchte ich, dass du apportierst, ja, das macht einfach keinen Spaß. Also das wäre das.
Weil hier bei uns auch die Olivenholzstöcke innerhalb von Sekunden geschreddert wurden, auch mit Milchzähnen. Das hat ihn nicht so wirklich beeindruckt.
Ja, siehst du, also ich denke mir auch, es ist ja auch eine Frage, was für ein Typ Hund habe ich? Also es gibt mit Sicherheit natürlich ein Mimöschen, das beim leisesten Zwicken schon sagt, das finde ich aber jetzt unangenehm. Und andere Hunde, die beißen sich da ja förmlich durch das Olivenholz durch. Also ich denke, dadurch, dass ich das ja in diesem Alter auch noch nicht als fixes, richtigen, festen Apport, als Muss machen soll, alles noch sehr spielerisch, kann der Hund ja noch ein bisschen mitbestimmen und sagen, oh, das tut mir jetzt gerade weh. Aber ja, wie du es eben sagst, ich weiß auch bei Hummel, die hat die Zähne verloren, während wir Zerrspielchen gemacht haben. Also ich würde ja auch immer sagen, nicht so viel zerren im Zahnwechsel. Und ich halte aber das Spielzeug hin und der Hund darf bestimmen, wie stark er ziehen möchte. Also von daher, das ruhig von Anfang an machen, weil alles, was ich von Anfang an mache, man sagt ja so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So ist es nicht ganz, aber es ist einfach viel leichter, wenn ich alles von Anfang an mit dem Hund erarbeite. Und mit der Futtersuche, selbe Spiel, finde ich, ich bin jetzt der Trainer, der sagt, ja, mach es. Ich denke, an sich darf der Hund, soll oder sollte der vieles dürfen. Wichtig ist nur, dass ich eine Regel habe. Ich sage ihm, wann er was machen soll und wo er es machen soll. Damit habe ich ja auch schon eine gewisse Sicherheit. Und also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wenn ich gerade nicht aufmerksam bin und da liegt was Fressbares, dass ich es schaffe, dass mein Hund, wenn er wirklich gerne frisst, das ignoriert. Egal, wie sehr ich ihn davon fernhalte, Futter zu fressen. Also ich habe da jetzt noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht mit gar keinem meiner Hunde. Unsinn fressen Hunde immer gerne. Das werde ich darüber nicht steuern können. Und ich habe ja den Hund neben mir und ich schicke ihn, sagen wir mal, nach rechts ins Weg, an den Wegesrand und da soll er schnüffeln. Habe ich erstens die Möglichkeit, ich kann mir vorher das anschauen, wo ich jetzt das Leckerli reinschmeiße. Das heißt, das Thema, ja, sucht er auch da, wo nichts sonst drin liegt, kann ich damit natürlich abhaken. Und ich schicke den Hund da rein mit dem Kommando, sucht, der findet und ich hole ihn wieder raus. Und dann denke ich mir, ist das ja ein recht klarer Rahmen, in dem ich ihm eben sage, jetzt arbeiten, jetzt aufhören mit arbeiten.
Ja, stimmt. Und du hattest jetzt diese 4 Punkte: Erziehung, Gehorsam, jagdliche Auslastung und körperliche Auslastung. Aber wie sieht es aus? Brauche ich alle 4 immer? Oder könnte ich jetzt sagen, okay, ich bin ein sehr sportlicher Mensch, ich fahre sehr viel Fahrrad und gehe gerne joggen und hätte jetzt gerne da einen sportlichen Hund, komme relativ schnell bei den Hunderassen irgendwie in Richtung Jagdhund. Würdest du sagen, dass passt und da wäre der Besitzer, die Besitzerin gut beraten mit einem Jagdhund, oder würdest du sagen, wenn es wirklich nur um körperliche Auslastung geht, Da fehlt eine Komponente.
Ja, also das Gesamtpaket waren ja diese 4 Punkte: Erziehung, Gehorsam, Jagdverhalten, körperliche Ertüchtigung. Das heißt, ich kann natürlich mir auch mal eine Sache raussuchen, solange sie noch für den Hund anspruchsvoll ist. Also wenn ich einen Hund habe, der noch nie am Fahrrad gelaufen ist und ich den jetzt am Fahrrad anfange anzutrainieren, dann ist das für den dann an diesem Tag oder für die nächsten Tage natürlich auslastend. Allerdings wissen wir ja auch, dass ein Jagdhund super schnell Kondition aufbaut. Also das heißt, das wird einfach super schnell seine Grenze erreichen. Und ich habe eben nur einen einzigen Punkt. Also ich würde mir immer 2 bis 3 Punkte dazu holen, damit es dann wirklich ein allumfassendes Programm wird. Weil körperlich wäre ja nur körperlich. Was passiert mit dem Kopf des Hundes? Der hat ja dann immer noch, ja, vielleicht Ideen oder möchte ja immer noch seine Nase irgendwo einsetzen. Der möchte ja immer noch jagen gehen. Also der Jagdhund will ja jagen gehen. Das ist ja, denke ich, klar. Körperlich ja, begrenzt natürlich wirklich. Und das Thema Jagdverhalten habe ich immer noch nicht aufgegriffen.
Das heißt, ab wann, also wir gehen auch ab und an mal Fahrradfahren gemeinsam. So unsere Standardstrecke sind dann 12 Kilometer. Danach würde der Merkur erst richtig Gas geben, sag ich mal. Jetzt habe ich aber auch nicht Interesse, den Hund 30 Kilometer platt zu fahren, da ich mir da auch ein bisschen Sorgen um seine Gelenke irgendwann mache, weil er ist ja gar kein Ausdauersportler. Also die Jagdhunde sind eigentlich eher auf kurze Distanzen zügig unterwegs und nicht, oder sehe ich das falsch?
Nee, genau. Der soll ja keine 10 Stunden am Stück jagen gehen.
Wir haben festgestellt, ab 12 Kilometer, oder wir fahren in der Regel so um die 12 Kilometer Fahrrad. Das findet der Merkur ganz nett. Ich empfinde ihn nicht als ausgelastet danach. Was würdest du sagen, wann ist eine Tätigkeit mit meinem Jagdhund gemeinsam auslastend? Dass ich sage, so heute ist er wirklich gut ausgelastet und darf den Rest des Tages in die Ruhe gehen.
Also ob das, was ich gerade getan habe, auslastend ist oder nicht, kann ich mit Sicherheit einmal darüber sehen, ob der Hund danach recht schnell in eine Ruhephase gehen kann. Recht schnell heißt natürlich nicht, dass der Hund tot umfällt. Also wenn ich natürlich jetzt mit meinem untrainierten Hund die 12 Kilometer fahre, dann ist der natürlich wahrscheinlich ziemlich platt und der soll jetzt nicht zu Hause da ins Körbchen torkeln und dann irgendwie für 5 Stunden nicht mehr zu sehen sein. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Das war auch auslastend, aber es soll ja im angenehmen Maße auslastend sein. Allerdings, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, kenne ich zum Beispiel vom Joggen. Wenn ich jogge, dann stehen die Hunde noch total frisch an der Haustür. Ich brauche schon ein Sauerstoffzelt und habe das Gefühl, also die Hunde, das sieht man denen ja an, die sind noch so wach und man merkt richtig, die sind so im Modus, ja, was machen wir jetzt? Dann weiß ich natürlich, das war jetzt nicht sehr auslastend, was ich gemacht habe. Also, oder beziehungsweise man sollte da schon die Zeichen seines Hundes lesen können, wann wirkt der Hund zufrieden. Zufrieden wäre ja schon, dass er in sich ausgeglichener ist, also dass er auch vielleicht etwas ruhiger ist. Also natürlich soll er jetzt keine Schlaftablette sein, aber dass ich das Gefühl habe, da ist so ein bisschen Energie raus. Der Hund ist locker in den Bewegungen, also er soll auch nicht hektisch werden, das wäre jetzt auch nicht das Richtige, sondern wirklich eine lockere, weiche Bewegung. Ja, lockeres, weiches Auftreten, dass der Hund vielleicht auch ein Stück weit aufmerksamer ist, aber nicht aufmerksam von wegen, wirf den Ball, wirf den Ball, sondern ja, dass er so bei mir ist, dass das so, ja, an sich eben ein ausgeglichenes Bild gibt. Und dann, wenn ich nach Hause komme, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ich merke, der Hund ist dann, nachdem er gefressen und getrunken hat, geht er so zufrieden in sein Körbchen und geht in so eine Ruhephase rein. Das würde ich jetzt auslastend sagen. Dann ist es definitiv auch eine Sache von längerer Zeit. Also ich müsste schon auch mal eine Sache einfach mal über 2, 3 Monate hinweg auch konstant machen, um dann auch so einen Querschnitt nehmen zu können. Also ich kann natürlich von 1, 2 Tagen, wenn der Hund, sagen wir mal, vorher gar nicht ausgelastet wurde, der wurde so völlig links liegen gelassen. Und dann mache ich 2 Tage was mit dem Hund, dann ist das kein gutes Bild, was ich da kriege. Dann muss ich wirklich gucken, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn der Hund jetzt konstant über 2, 3 Monate gearbeitet wird. Und diese Arbeit würde ja sich über 2, 3 Monate auch immer mehr anpassen an den Hund und an sein Erlerntes, an seine Fähigkeiten. Und dann zu gucken, wo stehen wir in 2, 3 Monaten? Wie sieht der Hund so generell im Alltag aus? Wirkt er etwas entspannter, ausgeglichener, ruhiger, weniger nervös? Ist er kooperativer? Nimmt er sich mehr zurück? Also Alles, wo der Hund mit seiner Energie besser haushalten kann, ist dann an sich ein gutes Zeichen, dass der anscheinend ganz gut ausgelastet ist.
Okay. Und du hattest auch, glaube ich, in deiner Folge 6 gesagt, also 1 Stunde Training am Tag ist so deine Empfehlung. Gilt es pauschal für alle Hunde? Gilt es für jeden Jagdhund? Oder wie würdest du sagen, wenn ich jetzt rausgehe mit meinem Wischler und meiner Bracke oder meinem Brackenmix, die müssen jeder 1 Stunde am Tag arbeiten und heißt das dann richtig Training nonstop oder darf ich auch mal eine halbe Stunde spazieren gehen und eine halbe Stunde trainieren?
Also grundsätzlich mit jedem Hund kann ich anspruchsvolle Arbeit absolvieren. Wie arbeitswillig der Hund ist, das zeigt er mir ja schon. Also habe ich einen Hund, der ordentlich auf dem Gas steht, der einfach viel Energie hat und nicht weiß, wohin mit seiner Energie, beziehungsweise weiß nicht, wohin mit seiner Energie, ist ja auch so nicht ganz richtig. Die wissen ja schon, wohin mit ihrer Energie, aber das ist ja dann meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich so einen Hund habe, dann kann ich auf jeden Fall sagen, es ist egal, ob das ein Mischling ist, ob das ein reinrassiger Jagdhund ist, ob der Jagdhund auch wirklich seinen Rassenstandard kennt oder nicht. Also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht einen entspannteren Jagdhund mir geholt habe und der ist gar nicht entspannt. Dann darf ich mit dem ruhig auch mehr arbeiten. Wenn ich einen Hund habe, der an sich eher ja, vielleicht fauler ist, so ein bisschen trantüdeliger, den muss ich natürlich jetzt da nicht pushen und quälen und den da zur Arbeit schleifen. Und von der Größe oder der Zeit, des Zeitinvestments ist es ja so, dass ich mit irgendwas erstmal anfange und natürlich nicht mit einer Stunde. Also ich gehe raus, ich arbeite was mit dem Hund und es ist ja auch am Anfang so, dass der Hund sich nicht lange konzentrieren kann. Aber so auch mit dem jungen Hund würde ich schon ein paar Minuten am Stück arbeiten. Also ich würde mir wirklich überlegen, was aus diesen 4 Bereichen möchte ich jetzt nehmen. Also am besten habe ich einen Schwerpunkt und nehme noch einen zweiten oder dritten Bereich dazu, mache mir da so mein kleines Kochrezept und dann überlege ich mir, was ist das Ziel? Und alleine gezielt an etwas zu üben, sagen wir mal einen Rückruf. Ich möchte, dass der Rückruf, den habe ich mit meinem Hund erarbeitet, dass der unter schwierigeren Bedingungen, wenn er zum Beispiel intensiv schnüffelt, auch klappt. Dann bin ich ja, wenn ich diese Übung mache, selbst mit einem 4, 5 Monate alten Hund, mindestens 10, 15 Minuten am Arbeiten. Und dann müsste ich natürlich mit so einem jungen Hund, weil der sich noch gar nicht so lange konzentrieren kann, egal wie viel ich mit dem arbeiten würde, könnte man sich sagen, gut, jetzt setzt man da auch wieder 10 Minuten Pause dran. Ob man jetzt einfach so Waldbaden macht oder wir gehen ein Stückchen weiter oder er spielt mit einem anderen Hund oder wie auch immer. Also irgendwas, was einfach nicht mental anspruchsvoll ist. Und dann kann ich auch hingehen und sagen, jetzt möchte ich aber gerne noch mal so eine Einheit. Dann sind wir eigentlich in der Summe schon bei einer halben Stunde Arbeit, selbst bei so einem jungen Hund. Je älter und je trainierter der Hund wird, desto komplexer wird das. Also wenn ich jetzt da so eine kleine Sucharbeit aufbaue von, sagen wir mal, 10 auf 10 Meter und da liegen ein, zwei Leckerlis drin, der Hund soll suchen und während der Suche rufe ich den ab, wäre jetzt für meine alle 3 erwachsenen Hunde keine anspruchsvolle Aufgabe. Das sitzen die auf einer Arschbacke ab. Das machen die und dann ist gut. Das heißt, ich habe wahrscheinlich in 2 Minuten ist diese Arbeit erledigt. Das ist natürlich nicht auslastend, weil es nicht anspruchsvoll ist, weil sie sagen, das können wir. Das ist eben für die eine 1 plus 1 Rechnung. Das heißt, da muss ich hingehen und sagen, gut, die Aufgabe muss komplexer werden, die muss schwerer werden, die muss größer werden. Und alles, was natürlich größer und komplexer wird, nimmt mehr Zeit in Anspruch. Und dann bin ich tatsächlich recht schnell bei einer halben Stunde, Dreiviertelstunde oder auch eine Stunde. Und wenn wir jetzt allein Dummy-Training, ja, kennst du ja auch, machst du ja auch mit Merkur und mit Matrix. Wenn ich jetzt mit meinen 3 Dummies rausgehe und ich will wirklich eine anspruchsvolle Dummy-Aufgabe mit dem Hund lösen, also ich überlege mir, was will ich erarbeiten, was soll der Hund besser können? Allein die Vorbereitung der Aufgabe nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch. Aber dann mache ich etwas, dann stelle ich fest, okay, das hat gut geklappt. Wie kann ich das jetzt schwerer machen? Also gehe ich die nächste Stufe. Okay, hat auch gut geklappt, aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das versuche ich jetzt nochmal zu wiederholen. Und so arbeitet man sich entlang. Und dann ist man ja schon bei komplexeren Aufgaben in einer Stunde dabei.
Jetzt ist ein Begriff, ist die ganze Zeit noch gar nicht gefallen, und zwar Spaziergang. Alle Menschen holen sich einen Hund zum Spazierengehen und wir sprechen davon, der Hund muss ausgelastet werden, aber jetzt ist das Wort Spaziergang darin nicht vorgekommen. Ist denn ein Spaziergang für meinen Jagdhund eine Auslastung, wenn ich sage, ich gehe eine Stunde im Wald spazieren und der ist im Grundgehorsam ganz gut, ich kann den abmachen und er läuft eine Stunde da rum. Gilt das als Auslastung oder nicht?
Also anhand deinem Beispiel würde ich sagen, nein, das ist keine Auslastung. Es ist natürlich schön, wenn der Hund sich so durch Wald und Feld bewegen kann und schnüffelt, macht und tut. Das ist auch wichtig. Es ist auch super wichtig, dass der Hund Tage hat, an denen er nicht gearbeitet wird. Das finde ich schon wichtig. Keiner von uns möchte eine 7-Tage-Woche haben. Das kann man mal machen, aber dann ist auch mal wieder gut. Und der Hund muss genauso sein Wochenende haben wie wir auch. Also der braucht seine Austage, wo er einfach so vor sich hin tappeln kann oder wo ich mich mit einem Hundekumpel treffe und die können einfach mal spielen oder so. Also wirklich was Entspanntes, was nicht anspruchsvoll ist. Also da dürfen gerne so 2, 3 Tage oder auch mal 4 Tage eingebaut werden oder eben auch mal 1, 2 Wochen und dann arbeite ich wieder mit dem Hund. Aber an sich Gassi gehen und Jagdhund finde ich beißt sich ja sowieso das, die Themen, weil der Jagdhund geht nicht Gassi, der Jagdhund will jagen gehen, der will nicht dumm auf dem Weg rumlatschen und die Natur sich anschauen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der das noch nicht kann, wie du es beschrieben hast, den ich eben nicht ableinen kann, der nicht da entspannt vor sich hintappelt, für den ist natürlich Gassi gehen am Anfang auslastend, weil er einfach immer wieder anecken wird. Der wird sauer den Weg verlassen, der will den Radius nicht einhalten, der lässt sich super schnell von irgendwelchen Wildgerüchen ablenken. Und da muss ich ja immer wieder genau an diesen Fähigkeiten arbeiten, muss ihm was Neues beibringen, wieder Sachen abfragen. Und dann habe ich ja Erziehung, Gehorsam, die sind ja auf jeden Fall dann ein großes Thema. Klar, dadurch, dass ich mich bewege, vielleicht auch eine gewisse Form von körperlicher Auslastung, muss man eben schauen. Dann ist das durchaus auslastend. Allerdings, das ist jetzt keine besonders schöne Auslastung. Das ist ein bisschen, als würde man eine Steuererklärung machen. Ja? Das ist auch auslastend, aber das ist jetzt nicht schön.
Ja.
Das heißt, ich würde dann natürlich wieder in diese jagliche Geschichte gehen, um einfach zu sagen, hey Hund, du hast dich jetzt so toll zusammengerissen. Wir haben jetzt hier diese ganzen Konfliktsituationen ganz gut gemeistert. Jetzt gucke ich, dass ich dir auch was anbiete, was dir auch eher wieder liegt. Deswegen sind wir dann wieder eigentlich bei unserem 4-Punkte-Programm, dass ich sage, okay, nur so latschen, wenn es jetzt kein Freizeittag ist, sondern ich will wirklich Gassi gehen als Auslastung. Ja, ist es auslastend? Bei einem gut erzogenen Hund nein, dann ist es ein Pausentag. Bei einem nicht gut erzogenen Hund ist es auslastend, aber eben steuererklärungsmäßig auslastend.
Okay, und also wenn wir jetzt bei meinen beiden Hunden bleiben, der Merkur kann ja sehr gut freilaufen, mein Fackenmix, der Matrix eher noch gar nicht, da sind wir ja nur im Schleppentraining dabei. Der hat einen anderen Jagdtrieb, der würde eigentlich mich nicht brauchen, der schreibt mich ab, der schaut auch nicht viel nach mir, da arbeiten wir ja noch hart dran, dass er überhaupt merkt, dass es Sinn macht, mit mir gemeinsam rauszugehen. Wo würdest du sagen, macht es Sinn? Wer von den beiden bräuchte mehr jagdliche Komponenten? Der, der eigentlich draußen schon recht gut orientiert ist, dass ich sage, du darfst jetzt ganz viel, weil du dich gut zurücknehmen kannst. Oder würde es Sinn machen, bei Matrix zu sagen, okay, du kannst dich kaum zusammenreißen, deswegen kriegst du viel mehr jagdliche Reize von mir gesetzt und ich versuche dich damit so platt zu machen, dass du dich irgendwie orientierst. Also kann man das so pauschal sagen, weil ich da manchmal tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen bin, wem tut es jetzt besser, das zu machen?
Ja, also ich habe natürlich mit einem Hund, der gut in der Spur läuft, weniger Leidensdruck und der Hund ja auch an sich wohl ja so seine innere Mitte gefunden hat. Also der hat nicht mehr tatsächlich diesen Druck. Das heißt, ich kann mir bei so einem Hund mehr Pausentage einfach erlauben, ohne dass es auch für den Hund und mich und unsere Beziehung ein Problem gibt. Andererseits denke ich mir immer, ja, wie schade eigentlich, wenn der Hund weniger arbeitet, weil er sich so toll benimmt. Ja, also das System, okay, bin wohl erzogen und dafür kriege ich plötzlich weniger Rückmeldung, wäre natürlich auch schade. Aber an sich braucht er es nicht. Also es geht mir ja auch so mit meinen Hunden, dass die größeren Hunde, die einfach in der Spur laufen, tatsächlich kürzer kommen als der Hund, der einfach am lautesten unterwegs ist. Aber eigentlich ist es schade.
Ja, okay.
Natürlich jetzt ein Hund, der gut auf dem Gas steht, über jagdliche Beschäftigung auszulassen, primär würde ich gar nicht machen, sondern ich würde da tatsächlich ganz viel das Thema Erziehung und Gehorsam reinholen, weil das ja den Rahmen setzt, den Rahmen für entspanntes Gassigehen. Und da würde ich gucken, dass man eine gute Mischung macht, dass man sagt, okay, es gibt einen Spaziergang, da machen wir mal wirklich ganz viel Thema Erziehung und ein bisschen jagdliche Arbeit. Und dann gibt es einen Spaziergang, und da machen wir mal ganz viel jagdliche Arbeit und ein bisschen Gehorsam mit dazu. Dann gibt es einen Spaziergang, da macht man ganz viel Gehorsam und dann ein bisschen jagdliche Beschäftigung. Also ich würde immer das Jagdliche mit reinnehmen, tatsächlich beim jagdlich motivierten Hund, weil ich ihn eben darüber kriege. Das ist unser Treffpunkt. Also da kommen wir wirklich zusammen. Bei der Erziehung, beim Gehorsam kommen wir nicht zusammen. Also der Hund würde sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, bitte erzieh mich, weil es ist so toll, nach deiner Pfeife zu tanzen, sondern das muss ich ihm ja erstmal verkaufen. Und das würde ich eben immer über diese jagdliche Schiene machen. Und die körperliche Komponente habe ich in der Beschäftigung automatisch eigentlich mit dabei. Also die müsste ich gar nicht so sehr pushen. Oder dann wären wir bei dem Beispiel, was du genannt hast, naja, ab und zu fahren wir eben mal Fahrrad und der Hund begleitet uns. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Aber das würde ich gar nicht so besonders rausstellen, die körperliche Auslastung.
Jetzt muss ich sagen, bei uns ist es so, oft gibt der Wald vor, wie unser Tag läuft. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht und ob das richtig ist oder ob ich das selber durchsetzen müsste, wie es läuft. Aber zum Beispiel mit Matrix, wir gehen manchmal in den Wald und der hat so viel Wildgerüche gleichzeitig in der Nase, dass wenn ich da anfangen würde, mit ihm in die jagdliche Beschäftigung zu gehen und einen Dummy zu werfen, der würde sagen, du, Dummy kannst du wieder einpacken, ich bin beschäftigt. Das sind Tage, da können wir froh sein, wenn wir es schaffen, mit Grundgehorsam zu arbeiten. Das heißt, da steht dann wirklich Leinenführigkeit, Orientierung, vielleicht mal noch ein Sitz und Platz an vorderster Front, wobei ich vielleicht den Rucksack vollgepackt habe mit Dummies und mit Geruchsartikeln, weil ich was ganz anderes vorhatte. Und andere Tage, wo ich so denke, ach komm, heute machen wir ein bisschen Grundgehorsam, da ist er auf einmal total da, hat wenig in der Nase und ich denke, okay, doch, der ist jetzt so ansprechbar und dann kann ich dem seine Dummies verstecken und der bringt die auch zuverlässig. Ist das okay, dass sozusagen der Wald vorgibt, was können wir heute machen? Oder würdest du sagen, nee, das muss ja schon in meiner Hand liegen, wie ich ihn dann an dem Tag auslaste?
Ja, an sich ist es ja der Hund, der es ja vorgibt, gell? Je nachdem, wie er drauf ist. Also man sollte auf jeden Fall flexibel sein. Man sollte wirklich gucken, wo stehen wir eigentlich? Also den Hund, heißt aber so schön, den Hund da abholen, wo er steht. Natürlich sollte ich das nicht mein ganzes Leben machen. Also hoffentlich stehst du da nicht in 5 Jahren noch und sagst, ja, ich muss gucken, wie mein Hund drauf ist, ob ich was mit ihm arbeiten kann oder nicht. Dass ich aber am Anfang meiner Reise an diesem Punkt bin und sage, boah, heute ist ein schwieriger Tag. Heute sind so viel Wildgerüche oder das Wild ist ja auch einfach nur mal je nachdem, wie das Wetter ist, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, ist das Wild aktiver oder eben nicht so aktiv. Und das muss ich eben mit einkalkulieren. Wenn ich sage, okay, das kann mein Hund noch nicht, der kann Wildgerüche noch nicht ignorieren, weil ich ihm jetzt hier einen Auftrag gebe, dann ist doch das mein erstes Ziel, zu sagen, ich möchte mir in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr erarbeiten, dass wir draußen sind. Ich habe meine Tools, wie ich den ja wieder an mir orientiere. Und dann möchte ich aber an meinem Ziel immer mehr festhalten. Ich wollte heute Dummyarbeit machen. Ob dann diese Arbeit so ausfällt, wie man sich das vorgestellt hat, muss man dann eben gucken, ne? Also mache ich heute die große Markieraufgabe oder mache ich lieber eine kleine Suchaufgabe nach dem Dummy?
Okay. Ja, das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Themen, die unter den Begriff der Auslastung fallen. Ich habe da auf jeden Fall noch ein paar Ideen, wie ich das jetzt zukünftig in meinen Alltag integrieren kann. Danke dir dafür deine ausführlichen Antworten und hoffentlich bis ganz bald.
Ich hoffe, es kam ein bisschen Licht in das Thema Auslastung beim Jagdhund und hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn es so ist, freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung und wünsche dir und deiner Jagdnase eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.